du da bist.
Hi everyone.
Hi alle zusammen. Letztes Mal war ich hier, da habe ich gefragt, wie viele Leute aus dem Publikum überlegt haben, ob CSS eine Programmiersprache ist. Und da war ich sehr überrascht, wie wenige von euch das geglaubt haben. Ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen enthusiastischer seid. Wer von euch glaubt, dass CSS eine Programmiersprache ist? Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin Lyra, vielleicht kennt ihr mich auch als Rebane. Normalerweise mache ich Sicherheitsrecherche und rede über Browser, aber heute rede ich über CSS mit euch und darüber, wie man mit CSS Spiele bauen kann. Bevor wir anfangen, es gibt einen QR-Code für die Slides, die könnt ihr euch nachher angucken für später. Der Talk wird so ein paar Animationen und visuelle Effekte enthalten, die super cool sind. Und es wird ein kurzes Video enthalten mit cooler Musik. Und am Ende des Talks bekommt ihr alle den Klick. Und wenn das für euch gut klingt, dann lasst uns doch anfangen.
Our story starts with
unsere Geschichte fängt an mit Co-Host. Wer von euch hat Co-Host schon benutzt? Also einige. Es gibt später ein Co-Host-Meetup nach dem Talk draußen vor der Tür. Das ist vielleicht auch schön und interessant für euch und für alle anderen. Co-Host war diese soziale Medium, wo super coole Sachen passiert sind. Eine von den Sachen war, dass man HTML als Teile des Posts machen konnte. Und natürlich war das groß bereinigt und man konnte nicht mal Style-Tags in die Posts mit implementieren, aber man konnte Inline-Styles benutzen. Und dann haben alle möglichen Leute alle möglichen coolen Textposts gemacht, die alle möglichen lustigen Sachen konnten. Diese Posts sind bekannt geworden als CSS-Straftaten. Und das meiste, was ihr seht, ist ziemlich trivial. Es ist einfach relativ einfache Font-Changes und Farbveränderungen. Aber es ist schon ein bisschen was Interessantes, was wir hier sehen können. Der hier zum Beispiel, der hat Animationen. Und der Grund, warum das spannend ist, wenn man das implementieren würde in CSS normalerweise, würde man sowas in dieser Art machen. Man hätte so Keyframes und diese haben eine Transformation, um den Text nach oben und nach unten zu bewegen. Und dann würde man diese Keyframes targeten und eine Animation darauf packen. Aber weil wir in Co-Host sind, gibt es keine Keyframes. Also wie kriegen wir diese Animation hin? Naja, also das stimmt nicht so ganz. Wir können Keyframes generieren, aber man muss ein bisschen suchen auf der Seite und vielleicht finden wir die auch auf der Seite. CSS-Keyframes sind global, also gibt es da so einen Spin-Keyframe, der sehr sinnvoll und hilfreich für uns ist. Co-Host benutzt das für die eigenen Loading-Animations. Das heißt, wir können das benutzen und für andere Sachen verwenden. Also lasst uns den Keyframe hier benutzen und den darauf anwenden, auf den Text, den wir hier haben. Das ist nicht ganz, was wir wollen, aber es ist eine Animation. Und jetzt bewegt es sich von keiner zu 360-Grad-Rotation. Aber was würde passieren, wenn wir jetzt noch eine Transformation zu unserem CSS da hinzufügen? Naja, plötzlich verschwindet das Drehen und unsere Transformation wird animiert. Und so können wir Keyframes, die schon existent sind, für Animationszwecke entfremden. Ich habe versprochen, dass es um Spiele gehen wird und deswegen, das war jetzt noch keins. Also gucken wir uns Co-Host 22 an. Das ist so ein lustiges, kleines Computerspiel, wo man so draufklicken kann und dann kann man Sachen öffnen. Das ist alles Teil von einem Social Media Post. Wie können wir sowas wie das hier kreieren? Naja, also es fängt relativ einfach an, vielleicht mit dem wichtigsten Element und das ist das Details-HTML-Element. Das Details-HTML-Element hat ein Summary und wenn man den Summary anklickt, dann kann man sehen, was der Summary also versteckt. Was man dann machen kann, ist, dass man anfangen kann, das zu stylen, sodass es ein Fenster hat, um dann ein Icon noch hinzuzufügen und dann kann man eine absolute Positionierung benutzen. benutzen und man kann das Fenster, was man kreiert hat, auf der Seite verschieben, wie man möchte. Und wenn man es ein bisschen sauber macht, hat man schon so ein Fake, ein falsches OS, also so ein Betriebssystem. Alles klar, jetzt hat man also dieses Details-Element wird eigentlich fast für alles benutzt, was für diese sogenannten CSS-Straftaten sozusagen passiert. Hier haben wir noch so ein Point-and-Click-Beispiel für, es wird es gemacht, einfach nur aus verschiedenen Details-Elementen. Und es hat ganz viele verschiedene Wege, verschiedene Enden und man kann Sachen aufheben und die verwenden. Und hier sieht man, was man alles machen kann. Das ist ziemlich cool. Also lasst uns eins von denen machen. Wir fangen also an, ganz einfach mit so einer Anzahl von Details-Elementen. Und dann kann man so eine Tür nehmen und entweder gewinnt man oder man verliert. Naja, normalerweise bei den Post, den wir gerade gesehen haben, der hat natürlich Bilder benutzt, also lasst uns auch jetzt Bilder benutzen. Okay, jetzt sind die noch nicht so ganz vom Style her, wie wir es gerne hätten, deswegen benutzen wir Position absolut, um sie alle übereinander zu legen. Naja, so, wie machen wir jetzt unsere Wahlen möglich, unsere Wahlmöglichkeiten? Ja, man macht einfach Elemente und auf die kann man klicken und die macht man dann transparent und schon haben wir unser Spiel. Lasst uns das mal versuchen. Man klickt also auf eine Tür, man klickt auf die linke Tür und man verliert. Wir klicken nochmal auf die Tür und man klickt auf die rechte Tür und du gewinnst. Ziemlich cool. Okay. Jetzt gucken wir uns das nächste an. Das ist ein Kunstprojekt. Man kann Bilder malen und wenn man sie nochmal anklickt, dann werden die ein bisschen dunkler. Und wir haben verschiedene Schattierungen. Und was super, super cool ist, ist, wenn wir diesen Pixel uns angucken, wenn wir ihn immer weiter anklicken, dann rotiert er so durch die verschiedenen Farben durch. Und wie kann man das jetzt machen? Lass uns das mal versuchen. Wir nehmen ein paar Farben, die man verwenden kann. Ich nehme mal random Farben, die vom Kontrast her ein bisschen besser sind zum Angucken.
Okay,
also wir nehmen diese Farben und machen die zu Zusammenfassungselementen, zu Summaries und positionieren die in einer ganz spezifischen Art und Weise. Diese Summary Elements werden dann die Details Elements enthalten und wir packen die in ein Div und das packen wir dann in ein anderes Div und dann zeigen wir dem User nur noch einen Pixel. Jetzt haben wir nur noch die Farbe, die ganz rechts ist. Die Summary Elements enthalten Details Elements mit spezifischen Größen und was wir jetzt machen ist, wir shiften die kompletten Blocks nach rechts und so kriegen wir die nächste Farbe und wir klicken nochmal drauf und wir bewegen uns nochmal weiter und so fort. Das letzte Element ist ein bisschen größer, damit wir wieder zurück zur ersten Farbe gehen können. Und jetzt fangen wir an, sie rum und her zu schieben. Und das ist, wie man ein color-variierendes Pixel haben kann auf der Seite. Also, so hier ist der Code, den man dafür braucht. Das ist relativ viel, aber das Wichtigste, was wir hier angucken müssen, ist die Positionierung von diesen Summaries, damit die inneren Diffs nicht davon beeinträchtigt werden. Und genau, und in Abhängigkeit von der Größe der Diffs machen wir die Positionierung, sodass wir das Ganze machen können, ohne dass sie ihre eigene Größe selber einnehmen. So, lass uns noch mal ein bisschen was machen, was ein bisschen weiter ein besseres Spiel ist. Also CoQuest. Man kann hier mit seiner ganzen Umgebung interagieren. Das ist ziemlich cool in einem Social Media Post, muss ich mal sagen. Also, wir benutzen die Technik, die wir jetzt schon kennen, mit der Farbrotation. Und wir haben so einen nach rechts Move-Button und wir klicken und wir klicken und wir bewegen uns nach rechts. Aber es gibt keinen Button, um nach links zu gehen. Und was wir natürlich machen können, ist, dass wir statt 100 eine minus 200% benutzen und dann können wir, wenn wir wollen, weiter nach links und nach rechts gehen können.
Now, if we want vertical motion,
naja, und wenn wir vertikal uns bewegen wollen, müssen wir einfach nur noch ein Diff hinzufügen und dasselbe in die andere Richtung oben machen. Ja, das ist noch kein Spiel natürlich. Es ist einfach nur so Bewegung. Also machen wir ein Spiel. Wir haben hier oben so eine Karte. Wir müssen zu dem einen Schlüssel finden, um das Schloss zu öffnen, damit wir zum Knochen kommen. Also wie machen wir diese Karte zu einem Spiel? Also wir brauchen so ein paar Hindernisse. Und die Hindernisse packen wir über die Kontrollfelder. Und so sorgen wir dafür, dass wir uns nicht mehr so komplett frei bewegen können. Und jetzt holen wir uns den Schlüssel, was einfach nur dafür sorgt, dass das Div verschwindet. Und dann gehen wir zurück. Dann können wir durch das Gate und so können wir gewinnen. Der Source Code für dieses Spiel ist ein bisschen länger, deswegen gibt es hier einfach nur einen Gist. Okay, machen wir noch kurz Runden. Man kann Divs so machen, dass sie sich in der Größe ändern und man gibt ihnen einfach die Resize Property und die Overflow und dann kann man sie größer und kleiner machen. Das ist super cool. Man kann super coole interaktive Sachen machen, so wie Slider. Und in der Tat, das ist das, was ich mache, um meinen letzten Co-Host-Post zu machen, was dieser coole 3D-Raum war, wo man sich so durchbewegen kann. Das ist einfach nur eine Größenveränderung von einem Div und basierend darauf bewege ich das 3D-Element. Gucken wir uns nochmal ein paar andere Sachen an. Hochzählende Systeme, aber eigentlich, was man nur macht, ist, man nimmt die Größe eines Containers und benutzt Modulo und Round und Rundung und dann kann man numerische Zahlen in der Größe sehen, die dann so sich in Größenveränderung des Divs sozusagen Zahlen verändern. So kann man zum Beispiel das hochzählen. So zum Beispiel wie bei diesem Click-Game, kann ich meinen Score-Counter benutzen.
You can see in the corner.
Man kann oben in der Ecke sehen, dass meine Punktzahl hochgeht und das basiert auf dieser Technik. Und ich habe tatsächlich diese Technik aus diesem coolen Post hier gelernt. Damals gab es in CSS noch gar keinen Modulo, da musste man ein bisschen kompliziertere Sachen machen, aber es war ziemlich cool. Ich empfehle euch wirklich, diesen Post mal durchzulesen. Aber was passiert hier eigentlich? Randomness. Ja, also so eine gewisse Form von Zufälligkeit. Und je nachdem, was man so klickt, hat man dann einen zufälligen Auswahl. Das habe ich für mein Co-Host-Spiel Blackjack benutzt. Okay, eine Technik noch. Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, man kann keine Keyframes benutzen? Naja, also man kann schon, wenn man einen SVG-Hintergrund benutzt. Und dann kann man auch Media Queries benutzen. Das heißt, man kann einen Div haben und wenn es bei einer bestimmten Größe angekommen ist, gibt es eine Animation, die abgespielt wird. Das ist ziemlich lustig. Das habe ich noch nicht benutzt.
Okay, and at last some cool stuff to check out. So there's this.
Und zum Schluss noch mal coole Sachen, die ihr austesten könnt. Es gibt da ein paar Sachen, die ich euch empfehlen möchte, die ich euch sehr empfehlen würde, euch mal anzuschauen. Die meisten Sachen von Co-Host findet ihr auch im Internetarchiv. Und ich möchte auch unbedingt die CSS Puzzlebox erwähnen, weil es Co-Host nicht länger gibt. Gibt es einige dieser Sachen auf dieser Webseite. Also da gibt es sehr viele CSS-Verbrechen von schönen Spielen. Ja, genau. Co-Host ist leider runtergefahren worden, letztes Jahr. Und es gab keinen Ort für mich und andere Leute, die diese Art von CSS-Verbrechen gemacht haben, um ihr Zeug hinzuschieben. Na klar, kannst du das auch irgendwie einfach dumpen in einem File-Dump, aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie es auf einer Medienplattform zu präsentieren. Und ich habe also geschaut, wohin ich meine kreativen Arbeiten schieben kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich ein Spiel machen. Also ein echtes, richtiges, langes Spiel, das sich wie eine echte Erfahrung anfühlt und auch nach Spaß sich anfühlt, auch wenn du gar keine Ahnung vom CSS hast. Und deshalb habe ich CSS-Clicker gebaut. Und ich spiele euch jetzt den Intro-Teil vor, da kommt sogar Musik vor, also ihr werdet die gleich hören. Und ich habe ein kleines Intro aus CSS gemacht. Ja.
CSS Clicker ist das
Game. CSS Clicker ist also dieses Spiel, wo du diesen Refresh-Button drücken musst, den Neuladen-Button. Und dann siehst du neue Dinge auf deiner Webseite und dann kannst du neue Updates kaufen. Die kannst du auf deiner Webseite einspielen. Dann kannst du deine Seite selber anpassen mit ein paar Badges. Kannst deinen Text da hinschreiben, ein bisschen Style anbauen und dann hast du so eine kleine Katze, die dahin läuft. Also ein bisschen Spaß haben einfach. Und das ist alles CSS, es gibt hier kein JavaScript. Wie kannst du denn so etwas machen? Also lass uns mit den Grundlagen anfangen. Der Co-Host CSS Cramthing war das Default, das Standard-Element für das ganze Voll-CSS. Grimes ist die Checkbox. Das Grundlagenelement. Es braucht zwar ein bisschen mehr Code, aber was wir am Ende machen ist, wir gucken, ob diese Checkbox angeklickt ist oder nicht. Und wenn ja, dann verbinden wir Styles an anderen Elementen. Das ist fast so etwas wie ein If-Statement. Wir können also das gleiche in JavaScript schreiben, dann sieht das so aus. Und was ich lustig finde, ist, dass die JavaScript-Implementierung länger ist als die CSS-Implementierung. Okay, manche denken jetzt, ja klar, du kannst das JavaScript aber auch kürzer machen. Ja, aber du kannst eben auch das CSS kürzer machen.
Okay, but what are these checkboxes so good
for? Okay, warum ist die Checkbox so gut? Was macht das anders als die anderen Elemente? Mit der Checkbox können wir Styles an alle Elemente auf der Seite anfügen, auch wenn sie nicht mal neben der Checkbox liegen. Und das bedeutet, dass wir alle Logikgatter nachbauen können. Hier ist ein Beispiel für alle Logikgatter. Also alle Logikgatter mit CSS-Variablen nachgebaut. Du kannst natürlich auch die Selektoren benutzen. Und jetzt kannst du anfangen, Logik zu implementieren. Und ich habe diese Checkbox an ganz vielen Stellen beim CSS-Clicker benutzt. Zum Beispiel kannst du diesen kleinen Knopf in deiner Webseite, diesen Schaltfläche hinzufügen. Und natürlich ist das eine Checkbox, die da benutzt wird. Was total cool ist, ist, was du hier unten links anklickst, sind gar keine Checkboxen, sondern Label-Elemente, die Checkboxen als Ziel haben, sodass du das von überall auf der Seite setzen kannst. Ein anderer cooler Trick ist, dass ich diesen Pfadselektor benutzt habe. Das heißt also Logik, die nur ein Element nach der Checkbox betrifft. Deswegen brauche ich nicht einen CSS-Selektor für jeden einzelnen Fall. Ich kann diesen einen anklicken und dann wird er für alle für 100 Badges aktiv. Das hier sind ziemlicherweise Checkboxen, die Radio-Buttons, aber sie sind in eine Gruppe geschlossen. Hier benutze ich sie zum Beispiel für unterschiedliche Tabs, die du in deinem Spiel erstellen kannst. Ich benutze sie für unterschiedliche Konfigurationen, wo du dich selber anpassen kannst, wie deine Webseite aussehen soll. Und ich benutze sie auch für den kleinen Knopf, den du da drückst. Dieses Muster, das du hier siehst, von den Radio-Buttons da unten, wenn du den Knopf drückst, dann läufst du durch diese Muster durch. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Base 10 Gray-Code, also es ist nicht das allerbeste Muster, aber man könnte es natürlich auch Base 2 machen. Das würde bestimmt viel besser funktionieren. Was ist ein Gray Code? Na, üblicherweise, wenn du Zahlen in binär hochziehst, machst du das so. Das Problem hier ist, jedes Mal, wenn du die Nummer hochzählst, ändert sich unterschiedliche Anzahl an Bits. Also mit binär Checkboxes hochlaufen, müsstest du den Nutzer manchmal dazu bringen, mehrere Checkboxen in derselben Zeit zu drücken. Was wir aber stattdessen machen können, einen Gray-Code benutzen. Ein Gray-Code ist ein binärer, ist so ähnlich wie binär, aber es ändert sich immer nur ein Bit bei jedem Hochzählen. Und das ist etwas, was du mit Checkboxen implementieren kannst. Also wenn ich CSS-Clicker jetzt nochmal neu machen würde, dann würde ich Gray-Code benutzen, weil ich das ziemlich cool finde. Okay, zurück zum CSS. In CSS-Clicker kannst du Upgrades kaufen in diesem Upgrade-Speicher. Und wie das funktioniert, du hast einen kleinen Container, da ist dein Geld drin. Also, ich sage es hier einfach Geld dazu. Im Spiel heißt es anders. Aber hier sind alle Upgrades, die du kaufen konntest, drin und darüber hinaus noch dein Geld. Also wenn du Klicks machst, dann kriegst du Geld. Und wenn du ein Upgrade kaufst, dann wird das Div versteckt und dann ist die Menge nach unten gestolpert. Wie kann man das jetzt machen, dass man nur Upgrades kaufen kann, für die man sich auch genug Geld erspart hat? Der Container benutzt die Weite, um zu speichern, wie viel Geld man hat. Und man kann einfach wieder mit der Weite rumhacken. Wenn du genug Geld hast, dann matchen die Seiten und wenn nicht, dann haut es von dort ab. Und das kann man natürlich in eine binäre Datei machen. Und dann sagt man, wir haben jetzt genug Geld, dann taucht es auf und wenn nicht, dann verschwindet es. Einige Upgrades haben auch ein Einkommen. Also wenn ich eins kaufen würde, dann würde ich 10 Geld pro Sekunde bekommen. Das habe ich so implementiert, dass da ein Div in dem Geldcontainer ist und das hat eine Animation und die benutzt dann eine Verschiebung. So funktioniert das Upgrade-System. In CSS Clicker gibt es einen Musikspieler. Dafür gibt es schon Szenenapplaus hier. Und natürlich, wie in jedem guten Musikplayer, muss man das Fenster hin und her schieben können. Und das ist der Standard-Co-Host-Trick, wo du die Sachen unterschiedlich groß und klein ziehbar machst. Und deswegen kannst du dann Dinge hin und her schieben. Es gibt auch da unten diesen kleinen Knopf und dann kannst du einen zufälligen Song hören. Es ist wieder ein Co-Host-Trick. Es benutzt Zufall. Und je nachdem, welcher Knopf ganz oben ist, wenn du drückst, ist das, was gerade gespielt wird. Und zuletzt, aber nicht als letztes, kannst du natürlich Musik abspielen. Wie geht das denn ohne JavaScript? Na, der Browser unterstützt, MP3s zu öffnen für sich heraus. Wir erzeugen also ein iframe und haben dann Verlinkungen zu unterschiedlichen MP3s. Und statt weg vom Spiel zu gehen, haben sie das Zielattribut, das Target-Attribut, dass es ein iframe aufmacht. Und wenn man da draufklickt, dann fängt die Musik an zu spielen. Die letzte Sache aus dem CSS-Clicker, da gibt es Onika, diese Oniko, die Katze, die deiner Maus hinterherläuft. Und die hat ein paar lustige Animationen, manchmal schläft die auch ein bisschen ein. Wenn wir ein bisschen warten, dann können wir eine kleine ein Nickerchen machen. Ja, guck mal. So süß. Also wie funktioniert das jetzt? Die Seite ist in Bereiche eingeteilt und wann immer du mit der Maus über einen dieser Bereiche gehst, dann fängt es an, Animationen abzuspielen, wie man hier sehen kann. Und ja, es fühlt sich natürlich an und ist ziemlich cool. So viel zum CSS-Clicker. Ich möchte noch eine zweite Runde drehen. Das hier ist ein Tic-Tac-Toe-Spiel aus CSS. Das benutzt kein HTML.
So how can I do that? Also, wie kann man das machen? Man kann offensichtlich ein paar Elemente einfach targeten, die der Browser ohnehin schon hat, aber die Seite ist komplett leer. Ja, man hat halt so einen Link-Header und im Link-Header kann man Style-Sheets haben. Das heißt, man kann eine komplett leere Seite haben und trotzdem noch Styles reinladen, um daran dann ein Spiel zu haben. Ich würde auch gerne zeigen, wie man von Jane Orries ein paar Sachen, weil es dieses super coolen Kram hier ist. Man kann zum Beispiel so Animationen auf eine bestimmte Art und Weise nutzen und man kann damit so ein CPU bauen mit Loops und man kann eigentlich alles bauen und kreieren. Und das andere richtig Cooles ist, ist, dass wenn das CSS nicht funktioniert, kann man den CPU-Hack benutzen. Man kann den Server haben, der also binäre Daten schickt und das ist jetzt keine neue Idee, das ist einfach eine super gute Implementierung davon und es gibt schon ein bisschen länger und hier ist ein Beispiel davon von aus der Co-Host. Das ist ein Post, der erklärt, wie man auf verschiedene Arten Daten transferieren kann mit CSS. Also,
check out my cool website.
Ja, checkt auf jeden Fall meine Seite aus, wo man coole CSS-Spiele spielen kann, wo man meinen Blog auch lesen kann. Ich habe einen Blog wo über modernes CSS. Das solltet ihr auf jeden Fall lesen, falls ihr mit CSS, also wenn es ein bisschen schwierig ist für euch. Und hier findet ihr auch meine Socials, Contacts und die Slides. Die gibt es auch auf der Website. Ich mache die in meinen eigenen HTML-CSS-Editoren. Das ist ziemlich cool. Was natürlich nochmal ordentlich Szenenapplaus hier im Publikum hervorruft. Aber das war's. Lasst uns ein paar Fragen machen. Ah, und ich werde natürlich einen Klick machen nach den Fragen. Also das habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Super, super cool. Danke, danke, Lyra. Noch eine Runde Applaus, bitte. Also, wer ist jetzt überzeugt, dass CSS eine Programmiersprache ist? Ich sehe jetzt noch ein paar mehr Hände als vorhin. Und ich sehe auch so einige Fragen. Okay, also, stellt euch gerne an bei den Mikrofonen 1, 2, 3 oder 4 und vielleicht gibt es auch Fragen aus dem Internet von den Signal Angels. Wir fangen mit Mikro 1 an, bitte. Ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass CSS eine Programmiersprache ist. Sind wir davon überzeugt, dass CSS eine Programmiersprache sein sollte? Was denkst du denn dazu? Also ich glaube, dass es ein bisschen scary ist, also ein bisschen angsteinflößend, aber ich glaube, es ist ziemlich cool zu verstehen, wozu CSS überhaupt alles fähig ist und die in JavaScript tatsächlich manchmal weniger effizient sind und dass es manchmal einfach einfacher ist zu implementieren. Dankeschön. Mikrofon Nummer 2. Ja, danke für den Talk. Ich glaube, alle, die mit CSS bisher gearbeitet haben, erinnert sich, dass man irgendwie WebKit-Prefixing irgendwann mal benutzen musste. Meine Frage ist, wie cool kann man auf verschiedenen Browser-Engines diese CSS-Verbrechen begehen? Ich glaube, heute, außer wenn man komplett neue Features targetet, Safari vielleicht eher nicht so ganz, aber Firefox und Chrome, here we go, also kein Problem. Ja, CSS-Support ist auf jeden Fall besser geworden, vor allem mit sowas wie Baseline. Aber ja. Danke. Ja, danke. Mikrofon Nummer 3. Weißt du irgendwas über SVG-Verbrechen und wirst du da auch noch drüber reden? Ah ja, natürlich, wenn du auf meine Website gehst, gibt es da einen Post zu über die neuen SVG Vulnerable, also Sicherheitslücken, das ist ziemlich cool. Man kann zum Beispiel Google hacken, man weiß ich nicht, also. Und könntest du alles, was du in CSS-Clicker gemacht hast, auch in SVG-Clicker machen? Oder gibt es da irgendwelche Dinge, die fehlen? Also was ist so deine Motivation? Ja, also Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube schon, dass man alles, was man in CSS machen kann, auch in einem SVG machen könnte. Außer wenn man das Ganze als Bild embedden möchte, anstatt es als iframe oder top level zu laden. Ah, danke. Haben wir Fragen aus dem Internet? Ja. Ja, das Mikro ist, glaube ich, aus bei der Frage aus dem Internet.
Okay, it's working.
Okay, jetzt funktioniert's. Seitdem Co-Host nicht mehr online ist, gibt es neue Orte, wo man CSS-Verbrechen teilen kann. Leider nein, ich habe so ein paar Projekte gesehen, die das versucht haben, aber ich habe nichts gefunden bisher, was so ähnlich ist wie Co-Host. Aber ich hoffe ganz, ganz stark, dass das demnächst der Fall sein wird, weil Co-Host war wirklich super. Okay, Mikrofon Nummer 1. Ja, in Bezug auf die Checkboxen-Tricks. Hast du dir die Popover-API mal angeguckt, die relativ neu ist? Ich habe es mir angeguckt ein bisschen. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so super sinnvoll ist für CSS-Verbrechen, aber es ist eine super gute API, zum Implementieren für Sachen, die ein bisschen weniger hacky sind, für so reale Applikationen, aber jetzt nicht unbedingt für CSS-Verbrechen. Ja, noch eine Frage aus dem Internet. Wenn man verschiedene Checkboxen zur selben Zeit ändern müsste, wie würdest du das machen? Das würde man nicht machen. Man würde versuchen zu umgehen. Man würde es so aussehen lassen, aber man kann nicht mehrere. Oder man benutzt einfach JavaScript. Ah ja, cool, danke. Mikro Nummer 2. Naja, so einige von uns, die in die Privatsphäre Interessen sind, disablen manchmal das JavaScript. Was gibt es für CSS-Fingerabdrücke? Das willst du lieber nicht wissen. Ich glaube, vor allem in der Sicherheitswelt im Allgemeinen wird CSS nicht so ernst genommen. Und da es gibt super viel krasses Zeug, was man mit CSS machen kann. Brauchen wir kein CSS-Script.
Go to the microphone.
Und das, was da im Publikum dazu gerufen wird, können wir nicht hören, weil das nicht ins Mikro gesprochen wurde. Oh ja, natürlich kann ich auch kurz wiederholen. Es wurde erwähnt, dass man in Firefox die Styles inaktiv schalten kann, das stimmt, aber das Internet ohne Style, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt machen möchte. Und in deinem anderen Leben arbeitest du auch daran, das sicherer zu machen, oder? Ja, ich versuche das und ich mache Posts darüber, aber das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Forschung und Unterstützung von anderen Sicherheitsforschern und Forscherinnen. Ja, es würde ich super gerne sehen, so ein bisschen DOM-Bereinigung für CSS in modernen Webbrowsern, das wäre cool. Okay, Mikro Nummer 2. Es gibt so ein paar Fedi-Clients, nee, nicht Clients, so Server-Software. Weißt du, ob man da HTML in CSS-Frames machen kann? Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Es gibt Software aus dem Fediverse, nicht wie Mastodon. Vielleicht macht Mastodon Fog das. Aber ja, ich glaube, ich habe so ein paar gesehen, die das machen. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie kompliziert ist, hoch zum Laufen zu bringen, weil das Fediverse, die sind oft nicht so kompatibel damit. Ja, das stimmt. Danke für den Kommentar. Okay, Mikro Nummer 3. Ich glaube, ich bin auf dem SAP-Wiki-Tech-Team und irgendwer hat mal gefragt, ob es das CSS Woodraft gibt, ob man Zufallszahlen irgendwie hinzufügen kann. Gibt das? Ich weiß nicht so ganz, wo die Frage hingehen soll. Okay. Falls die Frage ist, ob man CSS-Zufall erlauben lassen sollte, dann gibt es ein paar Probleme damit. Vor allem, wenn man die Property, die Eigenschaft benutzt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gab keine weiteren Fragen aus dem Internet, richtig? Ja, klingt so. Dann gehen wir zu Mikro Nummer 1. Ja, okay. Also, über die wegen des Spiels, wie lange brauchst du, um das zu entwickeln, so in der Gänze? Und falls man das nochmal schreiben würde in JavaScript, wie viel effizienter oder ineffizienter wäre das in einfach so Anzahl der Zeilen von Code und Geschwindigkeit? Das ist eine interessante Frage. Ich erinnere mich nicht so ganz, wie lange es gedauert hat. CoHost ist 2024 runtergefahren worden und das Spiel habe ich am Ende des Jahres jetzt released, aber ich glaube, wenn es um JavaScript geht, CSClicker sind einfach besser in CSS implementiert, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind sehr repetitiv und da wäre JavaScript natürlich viel cooler und würde es ein bisschen besser machen. Aber so wie ich das sehe, ist vor allem, dass CSS-Clicker so komplex ist, dass wenn man was Simples machen will, dass man dann vielleicht eher in CSS machen kann, weil es halt super performant ist. Ja, danke. Ja, hallo. Du hast offensichtlich benutzt du viel so Copy-Paste. Also, und das Arbeiten mit der Codebase muss irgendwie ein bisschen unkomfortabel sein. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Frage ist, hast du so Pre-Processing-Makros, irgendwelche Tools und Werkzeuge, die einfach ein bisschen helfen, die Seiten zu bauen? Weil es wäre sonst ja super messy, um damit zu arbeiten, also super unordentlich. Das ist eine super coole Frage, danke. Für CSS-Clicker insbesondere habe ich ein Script geschrieben, die das Upgrades schreiben, weil ich muss das irgendwie, diese Breiten in drei verschiedenen Orten machen. Das war also ein bisschen einfacher für diese spezifischen Aspekte, aber im generell, im Allgemeinen, was ich normalerweise mache, ist, dass ich meine Kopie von Sublime Text öffne und dann packe ich den HTML-File rein da und dann schreibe ich alles darunter. Das funktioniert für mich. Wenn man den CSS-Clicker Source Code anguckt, das ist alles in einer Datei und so arbeite ich daran. That's true art. Das ist wirkliche Kunst. Wir haben super viele Fragen noch übrig hier. Mikro 3. Ja, du hast erwähnt, eine soziale Plattform, wo man das teilen konnte. Hast du es mal bei Reddit gesehen? In den 2010ern? Ja, ich erinnere mich, es gab dieses richtig coole Ding, den man Pony-Modus genannt hat. Und man hatte so versteckte Links oder so Links, die nicht angezeigt wurden auf Reddit, aber mit dem CSS konnte man es so in Pony-Emojis verändern konnte. Und dann gab es so eine Browser-Extension, eine Erweiterung, die diese Styles auf allen anderen Seiten sehen konnte. Und dann haben Leute angefangen, so geheime Konversationen zu haben in den Reddit-Comments und only die anderen Leute mit dem Style-Sheet konnten das sehen. Das war schon ziemlich cool. Mikrofon Nummer 1. Mikro Nummer 1, ja, hi. Gibt es da ein Potenzial für die Content-Property in CSS-Verbrechen? Ja, ja, die Content benutzt man die ganze Zeit. Man kann da offensichtlich Text reinpacken, Counters, man kann Variablen da reinpacken, man kann auch SVGs und Bilder da drin haben. Das ist eine super tolle Property. Thank you so much and thank you all for these amazing questions. Lyra Rubain, super vielen lieben Dank für diese großartige Präsentation und auch für die coolen Fragen aus dem Publikum. Und ich glaube, alle wollen dich jetzt bestimmt treffen. Also trefft euch draußen. Genau. Und wo kann man dich sonst noch finden hier auf dem Congress? Auf meinem Fedi habe ich einen Post gepinnt, der zeigt, wo ich bin und wo ich so socialize bin. Also kommt gerne vorbei. Und bevor ich gehe, wollte ich den Klick noch geben, für den ihr alle da seid. Ja, dann danke euch auch fürs Zuhören, für diese Übersetzung vom C++.